Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zu unserer Talk- und Musiksendung über unsere derzeitige Pfarrei der Woche. Begrüßt Sie herzlich Solveig Faustmann. Liebe Hörer, wie Sie wissen, ist Radio Horeb immer im ganzen Land unterwegs, um die verschiedensten Pfarreien zu besuchen. So sind wir diesmal mit unserer neuen Pfarrei der Woche am Flüsschen Jagst. Das ist in Baden-Württemberg, in der Seelsorgeeinheit Vierngrund, wo unsere Pfarrei der Woche St. Vitus in Jagstzell liegt. In dieser Pfarrei begrüßen wir ganz herzlich unseren heutigen Gast, Pfarrer Martin Danner. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, ich freue mich, heute auf Sendung sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer, wir freuen uns auch. In welcher Diözese liegt denn Jagstzell?
Jagstzell liegt in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Und in welcher Region oder Landschaft?
Die Landschaft hier, das ist die, nennt sich Ostalb, ist der Kreis Aalen. Die nächstgrößere Stadt ist Ellwangen bzw. Greilsheim an der A7 gelegen.
Ja, also wer öfters mal über die Autobahn fährt, der kennt die Gegend Ellwangen, Aalen. Hier haben wir diesmal Station gemacht. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Darf ich auch Sie bitten, dass Sie sich noch kurz vorstellen?
Ja, ich bin 54 Jahre alt, komme aus Stockheim. Das gehört zu Brackenheim im Kreis Heilbronn. Wurde 1996 in Ulm-Wiblingen von Bischof Dr. Walter Kasper damals zum Priester geweiht. Also kann man ja leicht ausrechnen, jetzt 22 Jahre bin ich Priester. Ich war, bevor ich Priester geworden bin, war ich Ingenieur, habe noch ein halbes Jahr gearbeitet und habe mich dann auf den Weg gemacht zum Priestertum.
Und in dieser Pfarrei sind Sie auch schon einige Jahre?
Seit dem 13. Februar 2005. Ich habe damals mit Papst Benedikt im gleichen Jahr begonnen, aber ich bin noch hier und der Papst hat schon aufgehört.
Das heißt, Sie sind noch nicht zurückgetreten und haben das auch nicht vor.
So ist es, ja.
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Ja, was können Sie uns denn noch über Ihren Ort und Ihre Gemeinde sagen?
Gut, Jagstzell hat ca. 2400 Einwohner, ist überwiegend jetzt, die Einwohner sind katholisch, also ist von Ellwangen her mehr katholisch geprägt. Wir haben eine schöne Kirche, Barockkirche. Und sind gerade auch in der Gemeindeentwicklung, tut sich da einiges. Wir sind gerade dabei, oder gibt es eine neue Fußgängerunterführung und die Jagd erlebbar machen, solche Dinge. Und das andere sind die zwei Pfarreien, das ist zur Schmerzhaften Mutter Rosenberg und St. Jakobus Hohenberg, ist dadurch bekannt, dass da der Pfarrer, der Künstlerpfarrer Sieger Köder gewirkt hat. Der war 20 Jahre Priester in Rosenberg und Hohenberg von 1975 bis 1995 und er hat ja viele religiöse Kunstwerke geschaffen und deshalb kommen auch jetzt gerade nach Rosenberg, Hohenberg viele Wallfahrer oder beziehungsweise Busse, die dann die Kunst von Pfarrer Sieger Köder anschauen. Es gibt in Rosenberg auch ein Sieger-Köder-Zentrum. In Ellwangen gibt es das Sieger-Köder-Museum und er hat hier überall seine Spuren hinterlassen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kennen Sie die sehr charakteristischen Bilder von Pfarrer Sieger Köder, meistens Szenen aus der Bibel, die er gemalt hat. Gibt es in der Kirche in St. Vitus auch ein Bild vom Herrn Pfarrer Köder?
Ja, in Rosenberg gibt es einen bekannten Altar und gibt es einen Kreuzweg von ihm. Gibt dann auch in Hohenberg die Kirchenfenster und Skulpturen.
Lebt er noch?
Nee, er lebt nicht mehr. Er ist bereits im Jahr 2015 im Alter von 90 Jahren gestorben und ist in Wasseralfingen in seinem Geburtsort ist er begraben.
Haben Sie ihn gekannt?
Ja, sicher. Und er war ja im Ruhestand, war er dann in Ellwangen und solange er noch konnte, hat er auch immer wieder Aushilfen gemacht da in meinen Pfarreien.
Hat man dem Herrn Pfarrer Sieger Köder angesehen, dass er ein Künstler ist?
Das ist schwierig zu sagen. Er hat auf jeden Fall war sehr bescheiden, war sehr bodenständig und war angenehm im Umgang.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also man findet hier doch unerwartete Schätze, nämlich ein Sieger-Köder-Museum zum Beispiel in Ellwangen oder ein Zentrum in seiner ehemaligen Pfarrei Rosenberg. Können Sie uns sagen, wie sind die Leute hier, der typische Bewohner der Ostalb?
Der typische Bewohner der Ostalb, ich würde sagen, die Leute sind recht bodenständig. Gut, früher war natürlich hier das stark landwirtschaftlich geprägt, aber jetzt gibt es ja nur noch wenig jetzt Haupterwerbslandwirte, sondern ja, nur noch große dann. Und sonst ist hier jetzt auch geprägt natürlich durch die Holzmühle, die dann eine größere Firma ist, wo viele auch Arbeit finden. Und ja, sonst würde ich sagen, eher bodenständig die Leute.
Eine Holzmühle, was macht die? Macht die Pellets zum Heizen oder?
Ja gut, die haben angefangen halt mit, dass sie Dinge gemahlen haben, klein gemacht. Und jetzt ist ja, sagen wir, das sind ja Stoffe, die kommen dann überall vorm Asphalt oder in Tabletten und so weiter, wo es Füllstoffe natürlich, wo man braucht auch, von Holzfasern.
Kann man die Firma auch besichtigen?
Die kann man auch besichtigen.
Das ist interessant, dass Holz so klein gemacht wird. Wir können immer was Neues lernen. Ja, ansonsten, Sie sagten, die Jagst soll erlebbar werden. Wie kann man die Jagst erleben? Was ist damit mit dieser Aktion gemeint?
Ja gut, da gibt es dann verschiedene Dinge natürlich, dass man da einfach auch hinkommt in den Fluss, dass vielleicht ein Steg oder über den Fluss, dass man einfach da näher hinkommt und dass die Jagst mehr betont wird.
In Kreilsheim, glaube ich, oder in Feuchtwangen, was ja auch nicht so weit weg ist, gibt es sogar ein Casino, oder?
Ja, ja, bin ich noch nicht gewesen.
Okay, ja, also in der Gegend kann man einiges erleben. Vielen Dank, dass Sie uns Jagstzell ein bisschen vorgestellt haben. Der Name Jagstzell, war da mal ein Einsiedler am Werk oder das Wort Zell kommt ja vielleicht von Zelle?
Kloster, ja, da war ein Frauenkloster. Das ist auch im Wappen drin, dann die Jagst und dieses Frauenkloster.
Aber das ist wahrscheinlich schon lange aufgelöst.
Ja, ja, sicher.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir eine Musikpause und danach werden wir uns mit dem Seelsorgebereich Vierngrund beschäftigen. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zu unserer Sendung Pfarrei der Woche, diesmal von der Ostalb aus Jagstzell. Das ist ein Ort mit über 2000 Einwohnern an dem Flüsschen Jagst. Und hier sind wir im Gespräch mit Pfarrer Martin Danner. Pfarrer Danner hat uns schon erzählt von seinem Vorgänger, Pfarrer Sieger Köder, dem Künstlerpfarrer, der in zwei der Pfarreien die Pfarrer Danner betreut, lange gewirkt hat. Man kann hier auch noch Bilder besichtigen. Ja, heutzutage sind diese Pfarreien zusammengenommen zu einer Seelsorgeeinheit. Wie viele Katholiken betreuen Sie also?
Das sind insgesamt ca. 3.500.
In drei Pfarreien?
Drei Pfarreien, ja.
Sind Sie hier der einzige Seelsorger oder haben Sie ein Pastoralteam in der Seelsorgeeinheit Vierngrund?
Wir haben an für sich, also rein rechnerisch, 1,75 hauptamtliche Stellen, aber seit 2010 ist jetzt die eine Stelle oder die 75% Stelle nicht besetzt. In der Zwischenzeit ist das mit 100% ausgeschrieben, Gemeindereferentin, aber da findet sich zurzeit niemand.
Das heißt, Sie machen alleine alles, was anfällt?
Gut, ich mache es halt mit den Ehrenamtlichen halt vom Kirchengemeinderat, die da mitarbeiten und die da Aufgaben übernehmen. Gut, wenn ich Vertretungen brauche, kann ich dann in Ellwangen nachfragen. Da gibt es ja einige Pensionäre oder gibt es auch Ordenspriester, die immer wieder auch bereit sind, Aushilfen zu übernehmen. Und Urlaubsvertretung habe ich meistens dann ausländische Priester aus Indien oder Afrika.
Wie schaut es denn mit dem Angebot der Heiligen Messen aus? Hat jede Pfarrei am Sonntag ihren eigenen Gottesdienst?
Gut, bei drei Kirchengemeinden, einem Priester ist ja das möglich. Wir haben also Vorabendmesse Samstagabend 18.30 Uhr, dann zwei Sonntagsmessen 8.30 Uhr und 10 Uhr im Normalfall Und da gibt es einen monatlichen Wechsel, sodass da an für sich in jeder Kirchengemeinde jeden Sonntag, also einschließlich der Vorabendmesse, eine Eucharistiefeier ist.
Also man hat sich bei Ihnen für das Rotationsprinzip entschieden, für die Gottesdienstzeiten. Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Manche sagen, es wäre wichtig, dass der Gottesdienst immer um die gleiche Zeit ist, damit die Leute sich das merken können. Wie sieht es bei Ihnen aus? Die Leute informieren sich rechtzeitig, sodass sie immer wissen, wann sie dran sind?
Gut, es gibt ja ein Mitteilungsblatt und die Gemeinden oder die Kirchengemeinden oder die Kirchen sind nicht so weit auseinander. Das sind 4 Kilometer oder jeweils zu fahren. Und dann weiß man ja, in der einen Gemeinde ist 10 Uhr, in der anderen 8.30 Uhr, in der anderen die Vorabendmesse. Und das kann man schon dann erreichen, wenn man das möchte. Und ist natürlich klar, gut, hat was für sich so feste Gottesdienstzeiten, aber das Rollierende hat natürlich insofern auch was für sich. Wenn ich jetzt einen Familiengottesdienst, wenn das sein soll, brauche ich 8.30 Uhr keinen Familiengottesdienst feiern, weil da die Leute normalerweise mit den Kindern nicht kommen, weil die dann noch schlafen oder ausschlafen oder frühstücken. Also von dem her ist auch jede Gemeinde froh natürlich und müssen sich halt danach richten, wann die 10 Uhr Messe ist, wenn man jetzt einen Familiengottesdienst zum Beispiel feiern möchte.
Mhm, klar. Und die Familiengottesdienste bereiten auch Sie ganz alleine vor, weil oft machen ja gerade das die Gemeindereferenten, aber diesen Luxus haben Sie nicht.
Ja gut, da gibt es schon Familiengottesdienst-Teams, gibt es schon, die das vorbereiten dann und gibt auch dementsprechend dann, dass Leute sich zusammenfinden, um die Gottesdienste musikalisch zu gestalten.
Wie versuchen Sie, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gemeindemitglieder einzugehen? Also manche muss man vielleicht gerade noch ermahnen oder verlocken, dass sie wenigstens am Sonntag in die Kirche kommen. Andere möchten vielleicht mehr haben, auch unter der Woche in die Kirche gehen. Können Sie da den verschiedensten Wünschen gerecht werden?
Gut, man ist ja eher so, sagen wir, dass viele, da ist das Regelmäßige gar nicht mehr so da, dass die jetzt jeden Sonntag den Gottesdienst mitfeiern, sondern die suchen sich das eher aus dann. Und von dem her, gut, die Bedürfnisse, die können die natürlich auch äußern, die Leute, aber jetzt was das Gottesdienstangebot anbelangt, ist das einfach sich recht gut.
Und betrübt Sie das, wenn die Leute nur so sporadisch in den Gottesdienst gehen?
Ja gut, da sind wir dabei, einfach auch das zu erneuern natürlich, muss man schauen natürlich, wie das wieder geht, dass Leute einen Zugang finden, weil die Kirche spricht ja auch davon, dass die Eucharistiefeier Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ist. Aber das muss ich mir einfach erschließen, muss ich einfach diesen Schatz für mich entdecken und da sind wir einfach dabei, das zu tun. Ich meine, das hat vielleicht früher funktioniert, dass man da gesagt hat, naja, da hat die Kirche gesprochen von der Sonntagspflicht, du musst am Sonntag in die Kirche gehen und dann haben die Leute das vielleicht eher gemacht oder in der Familie, da war es halt Tradition oder man ist halt gegangen. Da ist mir ja aufgefallen, wenn man nicht gegangen ist, heute ist ja eher so, die regelmäßig gehen, die fallen eher auf, die man jeden Sonntag in der Kirche sieht, das sind nicht allzu viele.
Und haben Sie da Ideen, was man machen könnte, um den Leuten den Gottesdienstbesuch wieder näher zu bringen?
Gut, insgesamt gibt es ja schon Modelle, wie kann Erneuerung der Kirche geschehen. Bei uns in der Diözese, da hat ja der Bischof den Prozess angestoßen, Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten. Gut, er war relativ offen angelegt. Und da gibt es zum Beispiel 4 Grundhaltungen bei diesem Prozess. Vertrauen, Loslassen, Erwarten und Wertschätzen. Also das ist recht offen. Und wir haben da auch gesucht, gut, was machen wir im Rahmen dieses Prozesses? Und dann hat es sich ergeben, dass der Pfarrer Bernhard Hesse, den kennen ja vielleicht manche, der hat im schönen Berg, das ist ja die Wallfahrtskirche in Ellwangen, und da hat er dort einen Vortrag gehalten, wo es um die eucharistische Anbetung gegangen ist. Er war ja vorher in Türkheim und hat da 24 Stunden und 7 Tagen die Anbetung gehabt und hat es dann auch in Kempten eingeführt und hat einfach auch da davon berichtet, auch die Früchte, was sich da getan hat. Er hat auch Leute dabei gehabt, die einfach auch da mitmachen und die dann da Zeugnis gegeben haben. Hat auch so ein Beispiel gebracht von einer Pfarrei in Mexiko, wo da die Mordrate so hoch gewesen ist und dann durch die Anbetung, wo das auch rapide runtergegangen ist, also dass man auch da die Auswirkungen hat sehen können. Und gut, da waren welche auch von uns bei diesem Vortrag dabei und haben das einfach vorgeschlagen, dass wir einfach den Schwerpunkt jetzt erstmal auf die eucharistische Anbetung legen Und dann haben wir uns da auf diesen Prozess eingelassen, haben wir zunächst gedacht, gut, in jeder Pfarrei dann einmal in der Woche die Anbetung, haben dann Räume schon angeschaut, aber sind dann draufgekommen, dass an für sich das schwierig ist, dass man sagt, gut, da hat man den Raum und der wird dann nachher wieder anders genutzt, sondern dass wir draufgekommen sind, dass besser ist, man hat einen Raum, weil das einfach auch die Atmosphäre wichtig ist, dass der Raum Atmosphäre hat. Und fast parallel, gut, da war auch der Pfarrer von Westhausen, war auch bei dem Vortrag und der hat das dann, hat sein Büro geräumt und haben da eine Anbetungskapelle hineingemacht, natürlich mit Genehmigung der Diözese. Und da ist jetzt dann Westhausen, haben die also das geschafft, 24 Stunden an 7 Tagen die Anbetung zu machen. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn jetzt das in nächster Nähe sowieso da die Anbetung in Westhausen ist, dann fangen wir mal an oder tun, wir haben schon, seit ich da bin, donnerstags immer 1 Stunde gestaltete eucharistische Anbetung, dass man das ausdehnt. Dann hatten wir das zuerst, also jedem ersten Donnerstag des Monats, also die erste Stunde 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr gestaltet. Da wird der Rosenkranz gebetet und dann von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr stille Anbetung, dass die Leute einfach kommen können, dass 2 eingeteilt sind und dass andere dazukommen können, einfach um Ruhe zu finden, ist ja gerade so ein Phänomen in unserer Zeit, dass da viel Hektik ist und dass man nicht zur Ruhe kommt und da geht es einfach dem Herrn zu begegnen. Ich schaue ihn an, er schaut mich an und das ist ja dann auch ganz gut angenommen worden. Ich meine, das ist klar, gut, da kommen jetzt nicht die Massen, aber wenn da gebetet wird, hat einfach das Auswirkungen auf die Kirchgemeinde, auf die Seelsorgeeinheit und jetzt haben wir es ausgedehnt auf den 1. und 3. Donnerstag im Monat. Da ist auch eine Frau, die dann die Einteilung macht, also dass das dann funktioniert. Und es gibt auch von der Seelsorgeeinheit welche, die in Westhausen bei der Anbetung sind und in der Zwischenzeit ist auch im schönen Berg, die haben in 2 Tagen Anbetung und in der Stadt Ellwangen der Heilige Geist Kapelle, da ist auch Anbetung, also da gibt es dann jetzt schon ein großes Angebot und da bin ich auch dann auch auf die Erneuerungen der Kirchengemeinden in Nordamerika gestoßen, da von dem Michael White in Baltimore oder von dem James Mellon in Halifax, wo da die dabei sind, einfach auch Kirchenerneuerung zu machen und da ist das einfach sich der nächste Schritt jetzt, wo wir gesagt haben, jetzt könnte es gehen auf die Glaubenskurse. Und die arbeiten ja viel mit den Alpha-Kursen, hat ja der Pfarrer Hesse jetzt auch angefangen, dass einfach die Leute, zum einen wissen sie wenig Bescheid über den Glauben und was vielleicht noch mehr im Argen liegt, dass wie lebe ich den Glauben in der heutigen Zeit, dass ich auch Zeugnis geben kann. Und da waren wir dann auch mit einer kleinen Gruppe in dem zu einem Studientag, wo unter dem Thema gestanden hat, aus Konsumenten jünger machen. Und das ist einfach so ein Programm. Also wie mache ich aus Konsumenten jünger? Das heißt, der Konsument, der kommt halt zu bestimmten Veranstaltungen und sagt vielleicht, ja, das war schön, könnte man wieder machen. Aber das ist immer so punktuell. Und jünger heißt ja in der Nachfolge leben natürlich, dass ich mich ja auch einbringe in der Gemeinde, dass ich da mit tue und mit dabei bin. Das heißt, dass ich erstmal selber jünger sein muss und dann andere zu jüngern machen kann. Wir haben auch in der Seelsorgeeinheit immer ein Jahresthema, wo wir einfach auch die Arbeit ein bisschen fokussieren. Jetzt ist ja gerade zur Zeit Kirche eine Bedeutung geben. Das haben wir einfach von dem Rebuild, da ist ja das auch ein Element, Kirche eine Bedeutung geben. Und da haben wir dementsprechend ein Plakat gestaltet. Eine Künstlerin von Jacques Sell hat es gemalt dann so, eine Waage mit 2 Waagschalen, auf der einen Seite die Kirche und der anderen Seite Freizeit und so weiter. Und dass das natürlich, dass das so ein Ausgleich kommt auch, dass sich die Leute auch fragen, gut, welche Bedeutung hat die Kirche für mich oder was könnte die Kirche, welche Bedeutung könnte die für mich haben oder bekommen?
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Ich glaube, da brauchen wir erstmal eine Musikpause. Sie haben uns viel erzählt über mehrere Wege der Erneuerung, die jetzt begonnen haben hier in der Seelsorgeeinheit Vierngrund. Da hat sich einiges getan. Machen wir erstmal eine Musikpause und dann geht es weiter mit unserer Pfarrei der Woche St. Vitus in Jagszell. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, hier ist wieder die Sendung Pfarrei der Woche. Mein Name ist Solveig Faustmann. Ich spreche mit Pfarrer Martin Danner aus unserer Pfarrei der Woche St. Vitus in Jagszell. Das gehört zur Seelsorgeeinheit Vierngrund. Diese Seelsorgeeinheit liegt auf der Ostalb in der Nähe von Aalen und Ellwangen. Ja, Herr Pfarrer, Sie haben uns eine spannende Geschichte erzählt. Also es gab einen Vortrag von Pfarrer Hesse über die eucharistische Anbetung, der offensichtlich recht überzeugend war. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, war eine andere Pfarrgemeinde schneller als Sie, die ewige Anbetung einzuführen. Aber Sie haben sich es nicht nehmen lassen, in Ihrer Seelsorgeeinheit auch eucharistische Anbetung mehrere Stunden alle zwei Wochen am Donnerstag einzuführen. Das heißt, die Erneuerung beginnt mit der Anbetung. Denken Sie, das ist das richtige Vorgehen? Wir beginnen mit dem Gebet.
Gut, ich komme ja aus der Schönstadtbewegung und da geht es einfach um den Vorsehungsglauben, wie Gott die Gemeinde führt. Und ich denke, Anbetung ist ein wichtiges Element. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, gut, dass die uns zuvor gekommen sind, sondern gut, ich war ja auch dort, also wo die das eingeführt haben, beziehungsweise die Kapelle dann das Allerheiligste übertragen haben. Und da war mir schon deutlich, dass der Pfarrer dort in Westhausen, der hat schon für sich persönlich jeden Tag eine Stunde Anbetung schon über Jahre hinweg gemacht. Also das war jetzt nicht, dass das einfach so aus heiterem Himmel gekommen ist, sondern das war einfach, das war, wo er für sich erkannt hat. Und das hat er dann einfach auch dann die anderen mitnehmen können. Und so ist ja jetzt bei hier auch, dass immer darum geht natürlich, zunächst mal können viele Leute mit der Anbetung nichts anfangen oder mit der Stille natürlich, das muss ja erstmal, muss man die Leute mitnehmen. Ich denke, wichtig ist natürlich einfach, dass die berührt werden vom Herrn und um das geht es ja an für sich auch, dass da so eine Berührung stattfindet, dass ich merke, ja, Jesus, das ist nicht Vergangenheit, sondern der lebt, der ist lebendig, ich kann ihm begegnen, der spricht zu mir, ich muss halt verstehen, was er sagt, muss mein Herz öffnen. Und wir haben auch schon seit 5 Jahren das Night Fire, haben wir es genannt. Also das ist auch, da wird am Samstagabend um 20.30 Uhr das Allerheiligste ausgesetzt und wir singen da hauptsächlich Lieder. Ich führe da ein bisschen durch und dass einfach die Leute berührt werden mit Jesus in der Eucharistie, in Kontakt kommen, modernere Lieder und das ist stark geprägt dann auch von den Liedern. Wir haben es zunächst, haben wir es Night Fever genannt, aber wie das im deutschsprachigen Raum so ist, da hat ja alles eine gewisse Ordnung natürlich und das Night Fever, das ist, muss genau so und so abgehalten werden und normalerweise findet ja das in den Großstädten statt, dass die Leute auf die Straße rausgehen und Leute einladen, die da unterwegs sind, in die Kirche zu kommen. Guten Jagdzell am Samstagabend brauche ich nicht rausgehen auf die Straße, da treffe ich niemanden an, also kann ich da wenig einladen. Deshalb haben wir das Format ein bisschen geändert und haben dann auch gesagt, gut, wir nennen es nicht Night Fever, sondern Night Fire. Also so gibt es dann schon solche Elemente und wir wollen jetzt einfach, gut, es läuft dann parallel, dass ich sage, jetzt ist natürlich mal die Anbetung, ist natürlich immer wichtig natürlich, das Gebet, ohne das geht überhaupt nichts. Aber das jetzt muss natürlich so Glaubenskurse dazukommen. Und da haben wir jetzt den zweiten Vorsitzenden von Rosenberg, der hat jetzt auch selber mal an so einem Alpha-Kurs teilgenommen, weil er sich dann einfach da interessiert hat mit seiner Frau zusammen. Der Alpha-Kurs, der lebt auch stark von der Begegnung.
Jetzt muss ich Sie doch auch mal unterbrechen, Herr Pfarrer. Es ist wunderbar, Ihr Engagement zu spüren, Ihre Begeisterung. Man merkt, es geht Ihnen richtig zu Herzen und Sie scheinen ja auch nicht der Einzige zu sein hier. Also Sie scheinen da schon ein Team von Leuten zu haben, die auch der Meinung sind, es soll sich bei uns was ändern. Ist es richtig, dass die Gemeinde nicht denkt, unser Herr Pfarrer, was hat der für Ideen?
Gut, ich denke, es liegt ja auf der Hand. Ich meine, schon jeder natürlich, wo jetzt in der Kirche oder wenn man den Sonntagsgottesdienst besucht, ist ja schon so, dass das Durchschnittsalter relativ hoch ist und dass wir uns natürlich schwer tun, jetzt junge Leute oder junge Familien anzusprechen und dass da einfach, dass man da nach Wegen sucht. Und der Vorteil von dem, was wir jetzt machen, ist ja der, dass man sagen kann, Das ist nichts irgendwo, wo sich jemand ausgedacht hat, sondern man kann ja das sehen in anderen Pfarreien, ob das da in Kempten ist oder in Nordamerika, die das machen und dass das einfach Frucht bringt, dass die viele Leute ansprechen können. Ich war ja am 8. Januar bei dem James Mellon dabei.
Also das liegt einfach auch in der Luft, meinen Sie?
Ja, ja gut, ist ja notwendig natürlich, dass einfach die Kirche, das kann man ja sehen, dass es um Erneuerung geht. Ich meine, viele, die meinen ja gut, man kann irgendwas machen. Natürlich, wie gewinne ich die Leute? Und da meinen manche, ja gut, die müssten dann die Lehre der Kirche verändern, müssen die Lehre dem Leben der Leute anpassen. Aber das ist ja gerade der verkehrte Weg, sondern es geht eher darum, es geht immer um Umkehr, um Bekehrung. Ich muss ja nicht die Lehre dem Leben der Leute anpassen, sondern dass ich die Lehre einfach natürlich auch zum Leuchten bringe, dass die Leute merken, ja, das ist nicht nur Kopfsache, sondern es geht um mein persönliches Leben. Geht letzten Endes natürlich um die Begegnung mit Gott, dass ich in die Nachfolge komme natürlich.
In dem Buch von James Mellon habe ich unlängst eine interessante Passage gehört, dass er meinte, das Zweite Vatikanum wollte die Laien aktivieren und wir als Kirche hätten es aber eigentlich eher falsch gemacht, indem wir gesagt haben, die Laien sollen Dienste beim Gottesdienst haben, sie sollen Kommunionhelfer oder Lektor sein, aber der Pfarrer Mellon meinte eigentlich, die Laien sollten lieber das Laienapostolat auch verwirklichen und also außerhalb des Gottesdienstes rausgehen, wie ja auch Papst Franziskus sagt. Aber ich fragte mich dann nur, und wie sollen wir das eigentlich machen? Wie können denn die Laien den Glauben verbreiten? Es fehlt irgendwie so die Vorstellung, wie das gemacht werden soll.
Gut, das ist ja das, was eigentlich auch der Papst Franziskus, wenn ich den richtig verstehe, sagt er ja auch, die Klerikalisierung, dass die Laien Aufgaben übernehmen, weil eigentlich der Priester macht. Man spricht nichts dagegen und das, denke ich, ist schon auch eine Errungenschaft jetzt im Gottesdienst, dass da mehrere beteiligt sind. Es gibt Lektoren, Lektorinnen oder Kantorinnen. Also sowas kann es ja schon natürlich geben, aber sonst ist natürlich schon die Sendung der Laien in erster Linie natürlich da, wo der Priester nicht hinkommt. In Firma oder in der Freizeit, wo natürlich die Leute mit anderen zusammenkommen natürlich und da Zeugnis zu geben vom Glauben.
Aber wie kommen wir dazu, da Zeugnis zu geben, frage ich mich.
Ja gut, da brauche ich erstmal natürlich ein Fundament natürlich. Deshalb sind wir ja dabei, die Glaubenskurse natürlich, wo man einfach auch lernt, was ist der Inhalt des Glaubens, wie kann ich den Glauben leben, wie kann ich den Glauben weitergeben.
Ja, weil die Frage ist ja natürlich, ob die anderen sich dann auch interessieren für den Glauben.
Ja gut, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass ich sage, am tiefsten sehnt sich natürlich jeder Mensch nach Liebe und Gott ist die Liebe natürlich. Ich meine, ob das bewusst oder unbewusst ist. Sicher ist natürlich so, dass natürlich leichter kann man bei Menschen anknüpfen natürlich, die irgendwo natürlich in Not sind natürlich. Die suchen natürlich eher, wenn da alles gut läuft natürlich, kommt man die sicher schlechter ran. Aber man kann auf jeden Fall natürlich überall Zeugnis geben.
Okay, also man soll auch aufmerksam sein für die Leute, die in Not sind, sagt Pfarrer Martin Danner, unser heutiger Gesprächspartner zur Pfarrei der Woche. Das ist sicher ein guter Ansatz auch für das Zeugnis des Glaubens. Sie haben betont, dass die Leute auch hingeführt werden müssen zur eucharistischen Anbetung. Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen? Können Sie da sehr davon profitieren, auch von der Anbetung, und können Sie dementsprechend dann auch darüber predigen?
Gut, ist einfach ein Weg, dass man einfach mal anfangen muss damit. Ich meine, beten lernt man dadurch, dass man betet, nicht, dass man da viel drüber spricht oder philosophiert, sondern dass man da einfach das tut. Ich denke, das Wesentliche, was man natürlich, das ist, wir schaffen die Rahmenbedingungen, aber sagen wir, die Berührung, das kann ich ja nicht machen. Das ist ja ähnlich, wenn zwei Menschen, dass die sich verlieben. Warum ist das jetzt passiert dann natürlich? Das passiert dann, aber die müssen halt zusammenkommen. Und so ist natürlich auch, dass ich einfach Feuer fangen muss, dass ich spüre, ja, Jesus lebt, er ist da, er hat mich berührt. Und wenn ich das natürlich mal, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann bin ich natürlich auch bereit, da mehr einzusetzen. Ich staune ja immer wieder, was Leute Zeit und Geld aufbringen für ihre Hobbys. Und wenn ich mal jetzt von Jesus berührt bin, dann ist mir da auch nichts zu viel natürlich. Und dann tue ich mich dementsprechend einsetzen und einbringen. Bin ich auch bereit, natürlich so Glaubenskurse zu machen oder Wallfahrten zu machen, natürlich, dass ich einfach im Glauben wachse und nur so kann ich dann auch Zeugnis geben. Es geht natürlich im Wesentlichen schon um diese Berührung und da kann man einfach die Rahmenbedingungen schaffen, aber machen kann man das nicht, das muss natürlich der Herr machen.
Ja, Sie hören die Sendung Pfarrei der Woche aus Jagszell im Ostalbkreis. Pfarrer Martin Danner erzählt uns von den vielfältigen Erneuerungsaufbrüchen in der Pfarrei, aber die Berührung des Herzens muss natürlich oder kann eigentlich nur Gott allein machen. Das heißt, ja, wir können eigentlich nur den Boden bereiten, sagt Pfarrer Danner. Wir machen jetzt noch eine Musikpause und dann werden wir uns die Kirche St. Vitus ansehen, aus der wir am nächsten Sonntag den Gottesdienst übertragen. Willkommen zurück, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Wir stehen jetzt vor der Kirche St. Vitus in Jagszell. Da draußen ist ein Brunnen in die Wand eingelassen, der immer Wasser rinnen lässt. Das ist schon ein schöner Vorplatz, den die Kirche hier hat. Und jetzt gehen wir hinein. Herr Pfarrer, die Frage nach dem Alter der Kirche ist nicht so einfach zu beantworten. An der Kirche wurde anscheinend über Jahrhunderte immer gebaut.
Ja gut, da gibt es natürlich ältere Teile, natürlich, die auf den Vorgängerbau hinweisen, aber die eigentliche Kirche, wie Sie sie jetzt sehen, das ist im 18. Jahrhundert, wurde die gebaut.
Eine sehr große Kirche, wie viele Menschen passen da hinein?
Die Kirche hat 600 Sitzplätze.
Also es ist eine Barockkirche mit drei großen Altären, mit einem verhältnismäßig langen Kirchenschiff. Die Kirche ist dem heiligen Vitus geweiht. Was stellen denn die drei Altarbilder, also auf dem Hochaltar und auf den Seitenaltären links und rechts, die alle eigentlich fast gleich groß sind, was stellen die denn dar?
Gut, die Kirche ist dem heiligen Vitus geweiht. Das ist ein frühchristlicher Märtyrer, der im jugendlichen Alter das Martyrium erlitten hat. Der wurde in einen Topf mit siedendem Öl hineingetan und das ist vorne am großen Altarbild zu sehen. Und dann haben wir hier die links die heilige Familie und rechts am rechten Seitenaltar ist ein Kranz von Heiligen zu sehen.
Über einem der Kirchenausgänge ist ein sehr schönes gemaltes Bild von einem barfüßigen Heiligen, vielleicht auch Priester, der sitzt offensichtlich auf der Reise, ein Stab und ein Hut liegen neben ihm. Wen sehen Sie in diesem Bild, Herr Pfarrer?
Gut, zum einen sehe ich den großen Missionar Franz Xaver und gleichzeitig natürlich auch den guten Pater Philipp Jenningen, der hier in der Gegend missioniert hat, der da für eine Glaubenserneuerung gesorgt hat. Diesen Grab in der Basilika in Ellwangen, wo man da besuchen kann. Und er wollte einfach sich auch in die Mission gehen, hat es aber dann krankheitshalber, war ihm das nicht möglich. Und so hat er dann gesagt, mein Missionsgebiet, mein Indien, ist hier der Firmengrund.
Und wann war das ungefähr?
Der hat gelebt im 18. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert.
Und hier wird die Erinnerung an ihn noch bewahrt?
Ja gut, hier findet man überall Spuren vom guten Pater Philipp. Da läuft ja der Seligsprechungsprozess.
Okay, also vielleicht haben wir hier sogar einen künftigen Seligen und Heiligen. Es gibt überhaupt viele Heilige hier in der Kirche. Ist die Kirche denn immer offen?
Die Kirche ist tagsüber offen, ja. Ja gut, wir hatten schon Probleme jetzt gerade mit Dieben, die die Opferstücke ausgeräumt haben. Und da hatten wir auch dann Kameras aufgestellt und haben auch welche dann erwischt, aber so im Großen und Ganzen sind immer wieder auch Leute hier, so dass da nichts Größeres an für sich vorgekommen ist bisher.
Ein Schönstadtbild ist hier auch noch aufgestellt, das nicht so recht zum Barock passen möchte.
Ja gut, hier, das hängt damit zusammen, dass auch hier immer wieder auch Schönstadtgruppen gegeben hat. Jetzt zur Zeit gibt es noch eine Schönstadt-Müttergruppe.
Also das Bild der dreimal wunderbaren Mutter mit dem Sohn im Arm finden Sie auch hier in der Pfarrkirche St. Vitus. Das Bild, über das wir früher gesprochen haben, ist hier auch in der Kirche eine große Waage. Und in der einen Waagschale ist die Kirche, in der anderen die ganzen Freizeitangebote. Sie können das Bild auch auf unserer Internetseite www.horeb.org ansehen. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns Ihre Kirche St. Vitus vorgestellt haben, aus der wir am nächsten Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst in Radio Horeb übertragen. Herr Pfarrer, wir haben jetzt noch ein paar Fragen an Sie zu Ihrem Leben als Priester. Sie haben erzählt, dass Sie der Schönstattbewegung nahestehen. Was bedeutet das für einen Priester? Welche Impulse bekommen Sie da und wie leben Sie das?
Gut, ich gehöre zur Schönstattbewegung. Also da gibt es ja verschiedene Priestergemeinschaften, Diözesanpriestergemeinschaften. Ich bin Mitglied beim Schönstattpriesterbund. Und da gibt es ja vielfältige Anregungen. Ich bin eigentlich auf Schönstatt gestoßen durch die Lektüre bzw. auch Schönstattpriester. Mich hat ja besonders angesprochen, was der Pater Kentenich geschrieben hat zum praktischen Vorsehungsglaube. Ich würde sagen, ich habe eher so das Problem auch gehabt, dass ich sage, gut, da ist der Glaube und da ist das Leben und diese Verbindung vom Glauben zum Leben. So hat der Pater Kentenich immer wieder auch gesprochen, vom Gott des Lebens. Ich kann Gott nicht nur in der Kirche, kann ich ihm begegnen, sondern ich kann ihm im Alltag begegnen. Er spricht durch andere Menschen, durch Situationen, er spricht in der Seele. Und das einfach wahrzunehmen, dass ich Gott überall begegnen kann, muss ich einfach dann dementsprechend dann disponiert sein, dass das dann auch geschieht. Und das hat mich besonders angesprochen. Und dann ist einfach auch gut die Gemeinschaft natürlich, dass man einen Kurs, eine Gruppe bildet, dass man sich da austauscht. Und was mich auch sehr angesprochen hat, ist einfach auch, dass die Schönstattbewegung, dass das eine internationale Bewegung ist, dass wir auch Mitbrüder haben in anderen Ländern, in Südamerika vor allem oder Afrika. Und es ist einfach auch eine Bereicherung, dass man einfach das einen größeren Horizont gibt, weil die Probleme, die wir jetzt hier in Deutschland haben, die sind nicht unbedingt auch dieselben, die sie in anderen Ländern haben. Also von dem her bin ich da froh und dankbar. Und es gibt einfach eine Verbindung auch, immer wenn man so aus dem Gedankengut Schönstatt dann auch lebt, gibt es natürlich auch einfach mit anderen Menschen gleich eine Ebene, eine Verbindung.
Und wenn man zum Schönstattpriesterbund gehört, ist es so ein bisschen ein Mittelding zwischen Weltpriester und Ordensgemeinschaft oder wie eng ist da die Verbindung?
Es gibt ja drei Diözesanpriestergemeinschaften. Das ist der Verband, das ist die engste Beziehung, das ist das Säkularinstitut. Dann kommt der Schönstattpriesterbund, wo es mehr auch die Hochherzigkeit da betont wird. Und dann gibt es die loseste, ist die Priesterliga.
Und Hochherzigkeit bedeutet dann was? Was ist damit gemeint? Mit diesem Fachausdruck, kann man sagen? Schönstädtischen Fachausdruck?
Gut, hochherzig bedeutet, dass man da einfach freiwillig, dass man da Dinge einfach mit Herz, also aus Liebe halt auch jetzt zu den Mitbrüdern, zur Schönstattbewegung, zur dreimal wunderbaren Mutter tut dann, wo man vielleicht sonst nicht so machen würde, wo man da einfach das mit sich einbringt.
Das heißt, Sie treffen sich auch öfters mit Ihren Mitbrüdern oder fahren an den Ort Schönstatt, wo die Priesterbewegung ihr eigenes Haus hat. Sie bringen sich da ein.
Ja gut, wir haben ja regional haben wir die Regionen, dass man das da von verschiedenen Kursen sich Priester treffen. Ich meine, wir haben jetzt schon auch das Problem, dass natürlich nicht so viel Priester gibt. Es ist ja insgesamt natürlich Priestermangel, beziehungsweise gibt ja nicht so viel Priester. Und dann ist jetzt zur Zeit treffen wir uns meistens in Stuttgart und das ist jetzt hier von Jagstell doch nicht am einfachsten zu fahren. Dann das bleibt doch viel Zeit auf der Strecke dann.
Dann müssen Sie Radio Horeb hören im Auto.
Ja, könnte ich machen, ja.
Ja, das heißt, Sie haben auch eine enge Beziehung zur Mutter Gottes.
Ja gut, es ist mit Schönstatt natürlich mitgegeben. Da wird ja die Mutter Gottes als die dreimal wunderbare Mutter verehrt. Und ja, ich habe da schon auch die Marienweihe abgelegt, dass ich einfach sage, gut, das ist einfach der schnellste und beste und gute Weg, natürlich um zu Jesus zu kommen und zu Gott zu kommen.
Und die Marienweihe, aber was bedeutet das, wenn man sich der Mutter Gottes weiht? Wie wirkt sich das dann im Alltag aus? Das tun ja viele Leute, nicht nur Priester, auch Laien. Aber was ist damit gemeint, sich der Mutter Gottes zu weihen?
Ja gut, dass ich alles in Verbindung mit ihr tue und mit ihr zusammenlebe.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer. Würden Sie uns denn auch noch erzählen, wie es kam, dass Sie überhaupt Priester geworden sind? Wann hatten Sie die Idee, dass das wohl der richtige Beruf oder die richtige Berufung für Sie wäre?
Gut, das hat dann für sich nichts. Gut, es war jetzt keine Idee. Ich habe ja Maschinenbau studiert, damals hat es ja noch Berufsakademie geheißen. Habe dann bei einer Firma, die haben Elektromotoren entwickelt und vertrieben, habe ich da gearbeitet und habe dann einfach auch gemerkt, gut, dass ich mich einfach da intensiver dann auch gefragt habe, ja gut, was möchtest du mit deinem Leben machen und möchtest jetzt dein Leben lang da Elektromotoren vertreiben oder verkaufen und habe an und für sich schon immer schon eine Beziehung oder war natürlich ein religiöser Mensch, würde ich sagen. Ich war Ministrant und das war mir schon immer nahe. Und dann habe ich auch gerade, wo es da auch Schwierigkeiten im Beruf gegeben hat, dann nochmal neu überlegt, habe auch da gebetet und bin dann einfach, ja, nach mehrem habe ich mich da durchgerungen, dass ich dann gesagt habe, ja, ich möchte doch eigentlich Priester werden. Also ich würde sagen, du warst schon Berufung, so im Nachhinein sieht man ja das dann, da ich sage, gut, dass wenn Schwierigkeiten kommen, ist ja das immer dann auch, dass man sich neu orientiert, was ist mein Weg, was ist das Richtige und so habe ich mich da führen lassen und habe es ja auch nicht bereut.
Mhm. Hilft Ihnen das, dass Sie auch das Berufsleben von nichtkirchlicher Seite kennen, dass Sie auch ein Fachgebiet gelernt haben?
Gut, ich meine, das war halt einfach mein Weg. Ich habe da Erfahrungen gemacht, aber habe dann auch einfach gemerkt, ja, war für mich wichtig, die Erfahrungen zu machen und habe gemerkt, gut, das ist nicht mein Weg, sondern ich bin zum Priester berufen oder beziehungsweise Jesus hat mich gerufen und dann bin ich den Weg gegangen und habe da einfach auch schon viel schöne Erfahrungen machen dürfen, dass man einfach andere Leute kennenlernt, dass es geht da um den Sinn des Lebens, was möchte ich mit meinem Leben, was möchte Gott von mir und so bin ich auf dem richtigen Weg.
Vielen Dank, Herr Pfarrer. Ja, liebe Zuhörer, ich darf Sie herzlich einladen zu unserem Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10 Uhr aus Jagszell, einer Gemeinde, die sich mitten in der Erneuerungsbewegung befindet, die in der Kirche zurzeit Fuß fasst. Man hat hier besonders auch mit der Anbetung begonnen. Sie können auf unserer Internetseite www.horeb.org auch ein paar Bilder ansehen über die Pfarrgemeinde Jagszell, die Kirche St. Vitus. Da ist auch ein kleiner Einführungstext zur Pfarrei und auch das Interview mit Pfarrer Danner können Sie dort nachhören. Auf www.horeb.org für eine Woche auf der Startseite der Homepage und dann später unter Programm Pfarrei der Woche. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Darf ich Sie bitten, dass Sie unseren Hörern noch Ihren priesterlichen Segen jetzt erteilen?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, schütze und geleite euch der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Aus Jagszell verabschieden sich Solberg Faustmann und
Pfarrer Martin Danner.